gesagt hat, die er gemacht hat. Dazu lesen wir weiter im Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, ab Vers 1 bis 19. Heute wird es um den Johannes, den Täufer gehen. Und wir haben schon so ein bisschen auch von Samuel so ein bisschen so einen kleinen Steckbrief zu hören bekommen, was es so für ein Kerl war. Aber heute werde ich nochmal ein bisschen ins Detail gehen über ein paar andere Dinge, die noch nicht genannt worden sind und mich damit auch ein bisschen beschäftigen. Also, ich habe wieder technische Probleme gehabt, deshalb ich habe das heute nicht als PowerPoint mitgebracht. Es ist immer wieder erstaunlich, wenn man sowas vorbereitet und man macht genau die gleichen Klicks wie immer und irgendwie scheint es nicht zu funktionieren. Da ist ein Hindernis im Weg. Ich war dann so frustriert, habe gesagt, ich mache das nicht. Ich komme jetzt heute einfach so, wie ich bin. Und ihr könnt gerne in euren Bibeln mitlesen oder in euren Apps, Bibel-Apps könnt ihr gerne rausholen. Wir lesen Matthäus 11 ab Vers 1 bis Vers 19. Da heißt es hier, als Jesus den 12 Jüngern seine Anweisungen gegeben hatte, zog er weiter, um in den Städten des Landes zu lehren und zu predigen. Johannes der Täufer hörte im Gefängnis vom Wirken des Messias und schickte einige seiner Jünger zu ihm. Er ließ ihn fragen, bist du wirklich der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Amen wird gute Botschaft verkündigt. Und glücklich zu nennen ist der, der nicht an mir irre wird oder Anstoß nimmt oder sich an mir ärgert. Als die Boten gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menge und fing an, über Johannes zu sprechen. Was wolltet ihr eigentlich sehen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr vielleicht, das vom Wind hin und her bewegt wird? Oder was wollt ihr sonst dort draußen sehen? Einen vornehm gekleideten Mann? Nein, solche Menschen findet man in den Palästen. Aber was wolltet ihr dann dort draußen sehen? Einen Propheten? Ja, ich versichere euch, ihr habt mehr als einen Propheten gesehen. Johannes ist der, von dem es in der Heiligen Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dein Wegbereiter sein. Ich versichere euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, gibt es keinen größeren als Johannes. Und doch ist der Kleinste im Reich des Himmels größer als er. Von der Zeit Johannes des Täufers an bis heute wird das Reich, in dem der Himmel regiert, mit Macht erstürmt und die Menschen drängen sich mit aller Gewalt hinein. Denn das haben alle Propheten und das Gesetz angekündigt, bis Johannes kam. Hier heißt es an der Stelle, bist du wirklich der, kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Diese Stelle hier hat mich sehr bewegt und auch sehr überrascht, weil wenn man sich so ein bisschen die Geschichte des Johannes anschaut, die ich gleich ein bisschen so erzählen werde, dann ist es erstaunlich, dass er sich diese Frage stellt. Weil diese Frage ist eine Zweifelsfrage, ist eine Frage, ist es, bist du wirklich der oder sollen wir auf einen anderen kommen? Und diese Frage ist übrigens eine begründete Frage, denn in Israel bis heute ist es so, das ist ganz interessant, wie die Juden generell ticken, was das Ganze angeht, jeder Mensch kann behaupten, ich bin der Messias. Jeder hat das Recht dazu. Und in dem Moment, wo du jetzt ankommen würdest, sagen würdest, ich bin der Messias, ja, wirst du unter die Lupe genommen, man wird dich jetzt beobachten. Das sind so Stufen, die man so, es gibt so einen Stufenplan, den man abarbeitet, um zu erkennen, ob du der Messias bist. Das ist sozusagen so ein Minenfeld. Und sobald du auf eine Mine getreten bist und eine gewisse Sache oder eine gewisse Voraussetzung nicht erfüllst, bist du als Messias aussortiert. Das heißt, du bist nicht der wahre Messias. Und so auch damals, die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie standen regelmäßig auf den Straßen. Sie waren nicht nur in ihren Synagogen. Auch der Johannes selbst erkannte auch diese ganzen Schriften und die ganzen Sachen, die dort von Jesus, von dem Messias zumindest vorhergesagt worden sind. Er kannte sie alle und er predigte sie auch und sagte auch, wenn der Messias kommen wird, dann wird das und das alles passieren. Also Messias, nochmal für uns, das ist der Erlöser, das ist der Erretter, das ist das Lamm Gottes, welches für die Sünden der Welt gestorben ist und durch den die Menschheit Vergebung mit Gott bekommen kann. Ja, so, und das ist die große Erlösung. Das heißt, die Menschen müssen sich nicht mehr selbst behaupten, indem sie sich anstrengen und bemühen, sondern hier ist einer, der erfüllt es für sie alle und sie müssen nur an ihn glauben, ihre Sünden bekennen und sie werden diese Errettung, diese Heilung, dieses Heilsversprechen zugesprochen bekommen. Das ist eine große Wende eigentlich im Judentum. Es ist eine große Veränderung auch in dem Gesetz und so weiter und so fort, weil er ist der Gesetzerfüller. Das heißt, also ein großes Heil wird versprochen und der Zugang zu dem Reich Gottes wird um einiges erleichtert, wird sehr, sehr, sehr einfach gemacht. Und wenn man so ein bisschen den Background von dem Johannes sich anschaut, was das eigentlich für ein Kerl war, also er war der Sohn eines hohen Priesters und die Elisabeth, das war die Frau von dem Zacharias, sie konnte keine Kinder gebären. Und dann durch ein Wunder, während der Zacharias im Tempel war und Gott diente, erschien ein Engel. Überlegt euch mal, ein Engel, bei mir ist kein Engel erschienen. Ich weiß es nur, bei euch, ist bei euch ein Engel erschienen? Wahrscheinlich nicht. Also, ich habe zumindest davon nicht gehört. Hier erschien ein Engel und er sprach mit dem Zacharias und sagte zu ihm folgende Worte. Von Mutterleibe an, das wäre auch mein Traum gewesen, wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Also ein besonders auserwählter Mensch, ja, das ist nicht die Regel eigentlich. In der Regel kommen die Menschen nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist auf die Welt. Als Baby erfüllt mit dem Heiligen Geist von Mutterleib an, aus dem Bauch heraus, wird er schon erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Keine Buße, keine Umkehr, kein gerechtes Leben, kein sie bemühen, irgendwie und so weiter vor Gott gerecht werden. Er wird einfach mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist ein besonderer Mensch. Und da hat Gott einen Menschen auserwählt für solch eine Arbeit. Dann heißt es weiter über ihn, viele wird er bekehren. Also er wird ein mächtiger Mann Gottes sein. Wenn er anfangen wird zu predigen, werden viele, viele Menschen ihren Zustand erkennen vor Gott und werden umkehren. Mächtiger Mann Gottes. Und dann sagt Jesus sogar über ihn, also hier auch in der Stelle, er sagte, dass er der größte aller Propheten ist. Also ich weiß nicht genau, wie es euch geht. Ich habe Johannes nicht als größten Propheten in meinem Gehirn unbewusst gespeichert. Ich denke nie an Johannes als den größten Propheten. Ich denke so, Mose war krass, ja, was der alles gemacht hat oder Gott durch ihn. Ich denke an Elia, Elisa und dann denke ich an Jeremia, Jesaja und wie die alle heißen. Diese ganzen Propheten, die mächtige Sachen vollbracht haben oder die starke Offenbarung von Gott bekommen haben, Daniel und so weiter. Aber hier ist ein Johannes, was hat er schon Großes getan? Und Jesus benennt ihn als den größten Propheten, den es jemals gegeben hat. Das finde ich krass. Und dann hat auch dieser Johannes auch noch ganz starke Offenbarungen über den Messias, über den Erlöser, der kommen wird. Ja, da heißt es hier, er erkennt, dass er erkennt seine Rolle, seine Position so gut an. Ich wünschte, wir würden unsere Rolle und Position, die wir von Gott bekommen haben, auch so gut anerkennen. Aber er weiß ganz genau, er ist nichts anderes als ein Wegbereiter. Er ist nicht der Superheld, er ist nicht der Star, sondern er ist derjenige, der den Star ankündigt. Ich finde das cool. Also ich meine, zum gewissen Grad ist es eigentlich auch unsere Aufgabe, nicht selbst die Helden zu sein, sondern Wegbereiter zu sein für den Erlöser, für den Messias. Und dass andere Menschen Jesus durch uns empfangen können und dass wir sagen können, Jesus ist der Star. Ganz oft wollen wir der Star sein, wir wollen die Anerkennung haben. Und Johannes geht damit total gut um. Er sucht nicht diese Anerkennung und er sagt sogar, der Stand zwischen mir und dem, der nach mir kommt, dem Messias, ist so groß, dass ich nicht mal würdig bin, seine Schuhriemen zu lösen. Ich bin nicht mal würdig, das zu machen. So ein gewaltiger Unterschied ist zwischen dem Messias, dem Erlöser, dem Erretter der Welt und mir, dem Johannes, dem größten aller Propheten. Und dann heißt es, an einer Stelle heißt es dann sogar, also wirklich klare Erkenntnis, klare Offenbarung. Dann heißt es hier in Johannes 1, Kapitel 9, Vers 29, am folgenden Tag, also das war bevor Jesus getauft wurde, sieht er Jesus zu sich kommen und dann sagt er folgendes. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Das hat damals noch keiner geschnallt, aber er hat schon von Gott eine Erkenntnis, eine Offenbarung bekommen und wusste, sobald Jesus auf ihn zugelaufen ist, wusste er, das ist das Lamm Gottes. Vers 30, dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren und er blieb auf ihm. Also als Jesus getauft wurde, kam der Geist Gottes auf Jesus und er blieb auf ihm. Und dann in Vers 33 heißt es hier: Und ich kannte ihn nicht, aber der, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, also die Taufe mit dem Wasser, das, was Johannes in der Wüste tat, kam von Gott direkt. Das hat er nicht erfunden. Das war kein eigenes Konzept, das er entwickelt hat. Wie können wir die Menschen neu erreichen? Sondern Gott hat gesprochen, geh in die Wüste und taufe, und Johannes hat getauft. Und dann sagte Gott zu ihm, und der sprach zu mir, also Gott sprach zu ihm, auf welchem du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Dieser ist der Erlöser. Dieser ist das Lamm Gottes. Das ist der Sohn Gottes. Vers 34, und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Hey, das ist eine klare, total starke Erkenntnis, die er von Gott geschenkt bekommen hat. Er wusste ganz genau, das ist der Sohn Gottes. Und dann, nicht nur, dass er eine starke Erkenntnis hatte, sondern Folgendes. Also wir sehen auch, dass der Johannes selbst ein total mutiger Kerl war. Also er war kein feiger Prophet. Der hat Mut gehabt. Ja, als bei einer seiner ersten Predigten, die aufgezeichnet worden sind in der Bibel, dann kamen die Menschen zu ihm und er sagt, ihr Otternbrut, überlegt euch mal, das mal reinzurufen, geht mal hin in die Stadt und dann stellt euch mal hin und sagt, ihr Otternbrut, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr ja gerichtet werden. Mutig, der hat keine Angst gehabt, dass jemand ankommt und ihm eine verpasst oder so. Der hat einen krassen Lebensstil gehabt, der war in der Wüste, der hat Kamelhaare getragen, ja, also sehr, 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 nicht sanfte Kleidung und sowas. Und seine Speise waren Heuschrecken. Krasser Kerl. Und auch bei Herodes, als er zu Herodes kommt, das ist der Grund, warum er ins Gefängnis gekommen ist. Er geht zum Herodes und sagt, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Und daraufhin kommt er ins Gefängnis. Also er spricht mutig die Wahrheit aus. Also wenn wir vor dem Johannes gestanden hätten, ich glaube, der, wenn er uns bei uns irgendwas entdeckt hätte, der hätte es rausgehauen. Der hätte da nicht irgendwie versucht, alles diplomatisch und korrekt zu sagen. Der hätte mutig die Wahrheit gesagt. Und ich muss damit klarkommen. Ob ich dann mag oder nicht mag, ist egal. Er hat seinen Job erfüllt. Er hat die Wahrheit gesagt. Ja, und diesen Mut, woher bekommt man diesen Mut, wenn man weiß, dass man zu Gott gehört und dass Gott mit einem ist? Und dann trotzdem, ja, jetzt in diesem Moment kommt er ins Gefängnis, ja. Und dann entsteht bei so einem Mann, der so eine starke Offenbarung hat, der so eine starke Persönlichkeit ist vor Gott, entstehen Zweifel, große Zweifel. Also er ist ja der Wegbereiter, er ist ja der Vorbereiter für diesen Kommenden. Er hat ihn ja schon erkannt und verstanden und plötzlich hauen diese Zweifel so richtig rein in sein Leben. Und dann ist mir so, ich meine, ich finde das irgendwie traurig, also sein Ende, ich habe da so ein paar Fragen, die ich auch gleich stellen werde, aber auf der anderen Seite ist das eine Ermutigung für mich, weil diese Angriffe des Zweifelns können den Besten von uns treffen, können den stärksten Menschen, den gewaltigsten Menschen in Gottes Hand treffen. Und der Feind gebraucht gewisse Dinge in unserem Leben, um diesen Zweifel hineinzusehen. Ich habe mich gefragt, wie sind diese Zweifel überhaupt bei ihm entstanden? Bei dem Johannes. Wie kommt es, dass der Feind in seinem Herzen so viel Macht hatte? Und ich habe mich auch gefragt, generell, ich habe seinen Dienst ein bisschen hinterfragt. Also es wird nirgendwo in der Bibel negativ über den Johannes den Täufer geschrieben. Und trotzdem habe ich mich gefragt, auch Jesus äußert sich niemals negativ über Johannes den Täufer, außer über eine kleine Bemerkung, die ein Fragezeichen auslöst. Ich habe mich gefragt, war es wirklich sein Job als Wegbereiter, war es wirklich sein Job zu sagen, was richtig und was falsch ist? War es wirklich sein Job? Ich meine, das war schon der Job eines Propheten, zu einem Regierenden zu gehen und sagen, du lebst in der Sünde. Ja, aber er war ja ein besonderer Prophet. Er war ja nicht nur ein normaler Prophet, er war ein Wegbereiter. Das heißt, seine Aufgabe war es, von Jesus zu zeugen. Seine Aufgabe war es, überall hinzugehen und sagen, hey Leute, er ist da. Da müsst ihr lang. Ihr müsst zu Jesus. War es wirklich sein Job zu sagen, hey Herodes, es ist nicht richtig, dass du die Frau deines Bruders hast? Und wisst ihr was, ich glaube, einige von uns und ich auch, ja, müssen es da mal ein bisschen hinterfragen. Weil ist es wirklich wahres Evangelisieren, wahre Liebe Gottes verkündigen, wenn ich sage, hey, wie du dich anziehst, das ist nicht richtig. Wird das jemals einen Menschen überführen? Ich habe gestern eine Nachricht bekommen von einer Frau, die gesagt hat, man hat mir gesagt, in der Bibel steht, eine Christin, man hat mir gesagt, in der Bibel steht geschrieben, dass man keine Schminke und keine Ohrringe tragen soll. Warum tust du das? Ist es das, was wirklich einen Menschen überführt? Ich habe gestern eine schlimme Geschichte gehört. Ach, die erzähle ich nicht, die ist zu schlimm. Das ist einfach schlimm, was in christlichen Kirchen passiert. Wenn ich sage, hey, Rauchen ist nicht gut, wird das einen Menschen wirklich erretten? Wenn ich sage, hey, zu viel Alkohol trinken ist nicht gut, wird das wirklich einen Menschen erretten? Wird das wirklich einen Menschen überführen? Ja, ich weiß, ich lasse es offen stehen. Oder ist es, wenn wir uns über Homosexualität oder über Gender mit anderen Leuten streiten, ist das wirklich unser Job? Ist das wirklich der Job eines Wegbereiters? Oder ist es unser Job, das zu predigen, was Jesus ausmacht, auf Jesus hinzuweisen, sagen, durch Jesus finden wir Vergebung, durch Jesus finden wir. Und wenn der Heilige Geist dann in den Menschen hineingekommen ist, dann kann doch die Veränderung passieren, dann kann doch der Heilige Geist am Rauchen oder am Alkoholkonsum oder an falschen sexuellen Vorstellungen oder Gendervorstellungen oder wie auch immer, was heute alles die Menschen umtreibt, bewegen. Aber wenn der Geist Gottes in den Menschen nicht drin ist, werde ich dann nicht einfach nur streiten? Werde ich nicht einfach nur irgendwie jemanden von Kopf stoßen, ohne dass der Mensch gerettet wird? Ich weiß es nicht genau. Einige sagen, du musst erst das Gesetz predigen, bevor du die Gnade predigen kannst. Das stimmt auch. Wenn der Mensch nicht weiß, dass er ein Sünder ist, wie kann er das schätzen, was Jesus am Kreuz getan hat? Das war eine Frage, die ich gehabt habe. Also ich kann sie nicht beantworten, ob das der Weg ist oder nicht der Weg ist. Oder eine andere Frage, die ich an Johannes hätte zum Beispiel. Sag mal, warum Johannes, jetzt wo Jesus da ist, warum lässt du nicht einfach alles liegen und stehen und folgst Jesus nach? Warum bist du weiterhin unterwegs? Warum taufst du weiterhin Menschen? Warum lässt du nicht alles liegen und stehen? Warum hast du immer noch einen Dienst? Warum machst du immer noch irgendetwas? Wenn dein Job doch ist, diesen Messias anzukündigen, warum gehst du nicht mit ihm mit? Warum bist du nicht mehr dabei? Ich frage mich, warum sein Dienst kein Ende gefunden hat, in dem Moment, wo Jesus aufgetaucht ist. Weiß ich nicht genau, wird in der Bibel nicht beantwortet. Auf jeden Fall ist Johannes jetzt hier im Gefängnis. Und Johannes hat einen Schicksalsschlag. Ich meine, er ist ein Prophet gewesen. Er hat vielleicht damit gerechnet, wenn er ganz frech und mutig den Leuten halt sagt, was richtig oder falsch ist, dass er eines Tages Schwierigkeiten haben wird. Und er ist in der Tat ins Gefängnis gekommen. Der Herodes, der hat es irgendwie gemacht, der konnte es nicht ertragen. Das hat ihm nicht gepasst, dass jemand öffentlich erzählt, was der Herodes falsch macht. Und daraufhin hat er den Johannes eingesperrt. Und jetzt ist hier Johannes im Gefängnis. Und es ist immer so bei uns im Leben. Solange es uns gut geht, ja, bleiben die Zweifel fern von uns. Aber in dem Moment, wo sich das Leben verändert und besonders, und das ist das Wichtigste, wo ich denke, wo die Zweifel am meisten in uns hineinkommen werden, wenn unsere Erwartungen, die wir an Gott haben, nicht erfüllt werden, dann haut der Teufel am meisten in unser Leben hinein. Und der Johannes hat hier auch Erwartungen gehabt, die Jesus nicht ganz erfüllt hat. Und er ist dadurch in Zweifeln gekommen. Und wie ist es bei uns auch? Also wenn wir, keine Ahnung, es gibt so viele Menschen, die, ich habe letztens von einer Frau gehört, die, nicht gehört, ja, ich kenne sie auch, und sie hat geheiratet vor langer Zeit. Sie hat geheiratet und gleich nachdem sie geheiratet hat, sie hat gedacht, jetzt habe ich den Mann gefunden. Ich war in der Welt als Ungläubige unterwegs und ich habe so viel Schmerzen und Leid erlebt. Und dann, wenn ich jetzt heirate, und hat sie einen christlichen Ehemann geheiratet und gedacht, ey, wenn ich den jetzt habe, dann werden wir für Gott unterwegs sein und dienen. Und gleich nachdem sie geheiratet haben, kurze Zeit später ist er vom Glauben weggegangen. Und das Leben hat sich ganz anders entwickelt. Die Ehe wurde zu einem sehr, sehr dramatischen Ort. Ganz viel gelitten, dann ist er wieder zum Glauben gekommen und wieder weg und zum Glauben wieder weg und so weiter und so fort. Da sind viele Schmerzen entstanden. Und sie ist an den Punkt gekommen, wo sie gesagt hat, ich kann nicht mehr. Gott, wo bist du? Wie viele Ehefrauen verzweifeln oder Ehemänner verzweifeln, ich höre es mehr von Frauen als von Männern, ehrlich gesagt, verzweifeln daran, wenn sie dann ihren ungläubigen Ehemann haben oder ungläubige Ehefrau haben oder generell Ehemann, Ehefrau haben und dann beten sie ihr Leben lang, bitte verändere meinen Mann, damit es mir eigentlich besser geht. Und das Gebet wird nie erhört. Nie erhört. Es bleibt alles gleich 10, 20, 30, 40 Jahre. Und dann merkt man einfach, was bei diesen Menschen, die so gebetet haben, dass die Gebetskraft, die Hoffnung auf Gott schwächer geworden ist. Da sind Zweifel reingekommen, tief innen drin, da sind so nicht mal bewusste, unbewusste Zweifel. Hört wirklich Gott mein Gebete? Wird er wirklich auf meine Gebete antworten? Und das passiert immer dann, wenn es uns richtig hart trifft. Wenn wir Schwierigkeiten haben, große Schwierigkeiten haben. Dinge, wo wir von Gott anders gedacht hätten, dass das anders machen wird. Gott, ich folge dir nach und ich bei mir war es so, ich bin nach Finnland gegangen und ich habe Folgendes gebetet. Ich habe gebetet, Herr, ich gehe nicht aus diesem Land raus. Mein Knochen wird in diesem Land begraben werden, bis nicht das ganze Land evangelisiert ist. So habe ich gebetet. Und dann bin ich erbärmlich rausgegangen aus diesem Land. Mein Knochen wurde dort nicht begraben. Keine Ahnung, ein paar Leute haben sich bekehrt, ein paar Leute sind zum Glauben gekommen. Das hat einen Knick in mein Leben reingebracht. Ein anderer junger Mann, der von uns aus als Missionar rausgegangen ist nach Österreich, der ist ermutigt gegangen und dann, ja, ich möchte Jesus nachfolgen. Dann ist er als Finne nach Österreich gegangen. Mitten in der Nacht bekomme ich einen Anruf und dann sagt er, ich stehe gerade im Treppengeländer und ich will runterspringen. Eine Stimme sagt mir, ich soll mich umbringen. Und ich denke so, oh meine Güte, was soll ich machen? Auch in mir hat das Zweifel, oh Gott, wie kann das sein? Hier ist jemand, der in deinem Namen geht. Wie kann er diese Schwierigkeiten haben in seinem Leben? Wie kann das sein, dass du ihn nicht beschützt, Gott? Ja, und ich bin als Diener Gottes in Finnland unterwegs. Also zweifeln, manchmal gab es sogar Zeiten, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich bin einfach nur wach geworden. Und plötzlich habe ich mich gefragt, was machst du eigentlich hier? Du folgst in einem Gott, den du siehst, du glaubst an irgendeinen Jesus, den du noch nie getroffen hast, also visuell getroffen hast. Was machst du hier überhaupt? Und plötzlich kommen starke Zweifel hinein, ohne Grund. Und wie gehen wir mit diesen Zweifeln um? Und wie reagiert hier Jesus auch? Wie antwortet Jesus auf diese Zweifel des Johannes? Und ich habe mal eine Frage an euch. Vielleicht können wir ein bisschen träumen, ein bisschen spekulieren. Was denkt ihr, wenn ihr Zweifel habt, wenn ich Zweifel habe, was würdet ihr euch am allermeisten wünschen, dass Gott für euch tun würde in diesem Moment? Ruft mal einfach rein. Was wäre die perfekte Lösung? Ja, bitte? Ein Wunder, richtig, ein Wunder. Was noch? Bitte? Nochmal? Also Gebet, ja, und dann da hinten nochmal? Selbst erscheinen. Man würde Jesus oder Gott selbst direkt sehen. Also ich glaube, das wäre doch... Ne? Also man würde mit den Augen visuell sehen, ein Wunder auch visuell sehen, etwas persönlich erfahren. Ich denke auch so, das wären so die perfekten Lösungen eigentlich. Und trotzdem ist das so oft nicht, was passiert, oder? Wenn wir diese Zweifel haben, wenn wir irgendwie begegnet uns Gott nicht auf diese Art und Weise. Ich höre das sehr, sehr selten, dass Gott auf diese Art und Weise antwortet. Und das macht er hier bei Johannes genauso. Und er macht hier Folgendes, er sagt zu ihm, er sagt zu ihm hier, zu den Jüngern zumindest, nicht zu ihm selbst, weil die Jünger, er schickt ja seine Jünger, der Johannes, und dann sagt er zu den Jüngern, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt und glücklich ist der, der sich nicht an mir anstößt, der sich nicht an mir ärgert. Was macht Jesus eigentlich? Und das ist ganz interessant. Er verweist indirekt, also er sagt Nummer eins, das, was gerade passiert. Und er gibt dem Johannes eigentlich genau die richtige Antwort, weil Jesus zwingt keinen von uns, und das ist ganz wichtig, Jesus zwingt keinen von uns, aus den Zweifeln herauszuholen. Wir haben bei uns jetzt in dem Hauskreis am Dienstag, wir haben da mit ein paar jungen Leuten diskutiert, warum hat Gott diesen Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse eigentlich in den Garten da reingestellt? What the heck, was soll das überhaupt? Ja, meine Güte, und dann hätte auch die Möglichkeit des Sündigens komplett rausnehmen können. Aber dann wären wir nicht komplett in das Ebenbild Gottes geschaffen worden. Weil der freie Wille des Menschen, der Wille, eine Entscheidung zu treffen für Gott oder gegen Gott, das ist Gott einfach wichtig. Ich meine, wenn hier jetzt eine Ehefrau stehen würde, ja, oder eine mögliche Ehefrau stehen würde, und sie wüsste, dass ihr Mann zwanghaft mit ihr verheiratet ist. Er hat ja gar keine Wahl gehabt. Ne? Oder ein anderer Kerl, der da steht und der hat sich voll mit dem ganzen Herzen für ihn entschieden, für sie entschieden und liebt sie und würde alles für sie geben. Welchen würdet ihr nehmen, also als Frauen hier? Den, der zwanghaft mit euch zusammen sein soll? Oder der? Also der freie Wille und genauso auch in Zweifeln, genauso auch in der ganzen Liebesgeschichte, in dem ganzen Prozess, mit Gott unterwegs zu sein. Gott wirbt um unser Herz zu jeder Zeit und möchte unser Herz gewinnen. Er will, dass wir von uns aus ein Ja geben. Und er macht alles drumherum, um unsere Herzen zu erreichen. Aber er wird nicht zwingen. Und in Zweifeln da begegnet jedem Menschen auf eine ganz besondere, unterschiedliche Art und Weise. Er kann ein Wunder tun, das ist durchaus möglich. Aber bei mir war es zum Beispiel nie so der Fall. Bei mir war es immer so, wie es hier gerade bei Johannes ist. Jesus verweist hier auf die Schrift. Er verweist hier auf das Wort Gottes. Und es gibt in der Bibel eine Stelle, die ich sehr interessant finde. Und zwar diese Stelle mit dem armen Lazarus und dem Reichen, der dann in die Hölle gekommen ist. Und als er in der Hölle war, und dort nach einem Tröpfchen Glas Wasser, wie auch immer, gedürstet hat, damit es sein Durst gestillt wurde, spricht er mit Abraham. Und Lazarus ist ja in Abrahams Schoß in diesem Fall. Und er spricht mit Lazarus, der im Himmel ist. Und der reiche Mann ist sozusagen dann in die Hölle gekommen. Und dann sagt dann halt der reiche Mann hier, plötzlich will er evangelisieren, plötzlich will er den Menschen von Jesus erzählen oder wie auch immer, gute Nachricht oder dass sie umkehren sollen und so weiter. Und dann sagt er hier in Lukas 16, Vers 28, denn ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie, also seine Anfrage ist, kannst du bitte den Lazarus von den Toten auferwecken, damit er als Totenauferweckter zu seinen Brüdern geht und ihnen erzählt, dass sie nicht so weiterleben sollen. Und dann sagt er, denn ich habe noch 5 Brüder, er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Doch Abraham sagte, sie haben die Worte von Mose und den Propheten, auf die sie hören. Das heißt, er sagt hier, sie haben die Tora und die Propheten, die Schrift, das Alte Testament in diesem Fall, oder für uns auch das Neue Testament. Und er sagte hier, 30 antwortete dann der reiche Mann daraufhin, nein, Vater Abraham, wandte er ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie ihre Einstellung ändern. Also ein Wunder passieren, wenn plötzlich jemand von den Toten auferstehen wird. Daraufhin sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Das finde ich krass. Also die Bibel, das Wort Gottes, die Schrift, ist der erste Prüfstein eigentlich. Das heißt, wenn ich auf das Wort Gottes, wenn ich auf die Schrift nicht höre, wenn ich auf die Verkündigung nicht höre, dann werde ich auch nicht darauf hören, wenn ein Wunder passieren wird, wenn jemand von den Toten auferstehen wird. Wenn ich aber auf die Schrift höre, also wenn ich dem ganzen Raum gebe, meinem Herzen, dann öffne ich mich auch für mögliche Wunder in meinem Leben. Und Gott entscheidet hier dessen, Gott weiß, bei wem er ein Wunder tun kann, bei wem er kein Wunder tun kann. Er weiß, wer ein offenes Herz hat und wer ein zues Herz hat. Und hier ist der Verweis an die Schrift. Und dann denke ich so, manchmal so, ja, wir haben die Bibel schon 10.000 Mal gelesen und so weiter und so fort. Aber Gott arbeitet, das ist der erste Prüfstein. Wie ich mit seinem Wort umgehe, ja, also wenn ich sage, ich möchte auf den Heiligen Geist hören und dann seine Stimme hören und so weiter und so fort, aber ich habe keinen Respekt für das Wort Gottes. Du kannst es in die Tonne treten, du wirst vom Geist Gottes nie etwas zu hören bekommen. Ja, also übertrieben gesprochen jetzt. Sicherlich kann Gott auch da wirken, aber wirklich einen, und das ist das, ich mag dieses Bild von einem Reißverschluss. Die einen sagen, also da streiten wir uns, wir haben ja auch diese Kirchen, wir haben manchmal, da werden die charismatischen Kirchen oft reingetan, das sind die Heiligen Geistmenschen, ne? Da hebst du nicht nur eine Hand, da hast zwei Hände hoch und so. Und dann hast du die Frommen, die Konservativen, da werden die Hände gefaltet, da wird nichts gehoben. Ja, und da ist das Wort Gottes wichtig und so weiter und so fort. Und dann haben wir oft, dass hier das Wort, der Heilige Geist vernachlässigt wird. Und hier wird oft das Wort Gottes vernachlässigt. Und genau die Mitte ist eigentlich der Punkt. Der Geist Gottes und das Wort Gottes sind nie gegeneinander. Sondern die sind füreinander. Sie widersprechen sich nicht. Wenn der Geist Gottes dir irgendetwas sagt, was die Schrift nicht erlaubt, dann ist das nicht der Geist Gottes. Ja, du kannst mit der Schrift immer den Geist Gottes auch prüfen, weil es gibt unterschiedliche Stimmen, die auf uns einwirken. Und Jesus verweist hier erstens auf das, was passiert, Blinde sehen, Lamme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden aufgeweckt, Arm wird gute Botschaft verkündigt. Wisst ihr, es gab damals sozusagen die messianischen Wunder. Und jeder Pharisäer, jeder Schriftgelehrte, auch Johannes der Täufer, der größte Prophet, sie kannten diese Wunder und sie wussten ganz genau. Und sie haben es auch verkündigt, wenn der Messias kommen wird, werden folgende Zeichen passieren. Aussätzige werden gereinigt. Das kann niemand tun außer dem Messias. Ja, Blinde, besonders die blind geboren wurden. Ja, das heißt, da ist eine schöpferische Kraft, die dann, das heißt, Augen werden wiederhergestellt. Da wird geheilt und schöpferisch gewirkt. Das kann nur der Messias tun. Taube werden hören. Ja, Taube werden hören, von Dämonen freigesetzt. Da wird sogar ein Beispiel gebracht, welches nur der Messias tun kann. Da hat ein Mensch einen taubstummen Geist gehabt. Ja, und die Pharisäer und Schriftgelehrten haben auch Dämonen ausgetrieben. Doch sie mussten erst den Namen des Dämons herauskriegen. Das war so wirklich so wie in diesen Exorzistenfilmen. Ja. Da haben sie befragt, wie heißt du, bis er den Namen gesagt hat. Und dann, nachdem sie den Namen hatten, konnten sie den Dämon rauskicken aus dem Menschen. Aber wenn du einen Taubstummen hast, der dich weder hört noch aussprechen kann, ja, der wird den Namen niemals sagen. Und Jesus kam und trieb diesen Dämon aus. Und da waren sie alle erstaunt, weil das war ein Zeichen des Messias. Und darauf verweist er wieder. Er verweist back to the basics, zurück zu dem, was der Johannes schon kannte. Und so auch wir müssen zurück wieder zu dem Wort Gottes kommen, wieder neu anfangen zu lesen, wieder Gott bitten, Herr, offenbare dich mir auf eine neue Art und Weise. Sprich du zu mir durch dein Wort, wenn der Durcheinanderbringer in unser Leben hineingekommen ist. Und ganz oft bekommen wir kein Zeichen. Ganz oft müssen wir zurückkehren zu dem. Und wenn wir dann wieder anfangen, der Schrift zu glauben, wenn wir dann wieder anfangen, am Wort Gottes festzuhalten, in unseren Zweifeln, dann erleben wir oft, dass Gott sich dann uns auf eine neue Art und Weise offenbart. Ja? Also in den Zweifeln wird eine Entscheidung gefordert von mir. Eine Entscheidung, dass ich mich für Gott neu entscheide. Und Gott zwingt uns da nicht auf. Ich habe die Freiheit zu sagen, nein, ich gehe weg. Ich will nicht mehr mit dir unterwegs sein. Das ist alles Quatsch, was du gemacht hast und gesagt hast und meinem Leben gewirkt hast. Deshalb, es hilft ganz oft auch. Und wir müssen und wir sollten alle an so einen Punkt kommen, dass wir so viel mit Gott erlebt haben und erfahren haben. Dass wenn Leute uns durcheinander bringen, wir uns dann kurz hinsetzen und in die Stille hineingehen und überlegen, sag mal, was habe ich eigentlich alles erlebt? Da mal in der Wüste hat doch Gott mit mir gesprochen. Er hat mir doch gesagt, ich habe doch gesehen, wie der Geist Gottes auf Jesus runtergekommen ist. Guck mal, ich habe doch alle Zeichen. Und dass man das alles nimmt und reflektiert und dass man dann Entscheidungen trifft, hey, das ist doch die Wahrheit. Ich kann das nicht leugnen, was Gott in meinem Leben getan hat. Aber Johannes hat noch eine Erwartung gehabt und ich vermute mal, das steht hier nicht ganz klar und deutlich drin, ich vermute mal, viele haben diese Erwartung gehabt, auch die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und deshalb haben sie ihn auch zum Teil auch verworfen, weil sie haben gedacht, und so haben sie es aus dem Alten Testament heraus gelesen von den Propheten, wenn der Messias kommt, dann wird das ein sichtbares politisches Reich werden. Und sie haben plötzlich, und Johannes erlebte, wie Jesus mehr und mehr in Bedrängnis gekommen ist, wie man ihn umbringen wollte, wie man ihn abschaffen wollte und wie das Volk gegeneinander sozusagen, oder die Obrigkeit gegen das Volk, wegen Jesus entzweit wurde eigentlich. Und das hat den Johannes auch irritiert. Und plötzlich auch ist er im Gefängnis gelandet. Er hat nicht diese Erwartung erfüllt gesehen, dass da der König auf dem Thron sitzt und dann kommt das Friedensreich auf diese Erde. Was für das zweite Wiederkommen Jesu versprochen worden ist. Aber das war damals nicht so klar. Und das zeigt auch, dass Johannes nur ein Stück Erkenntnis hatte, nicht die volle Erkenntnis hatte. Glücklich sind die, die sich an Jesus nicht Anstoß nehmen. Wie geht ihr mit Zweifeln um? Wie geht ihr damit um? Was macht ihr dann? Fordert ihr auch Wunder und Zeichen? Ich fordere auch manchmal Wunder und Zeichen, gerade in Nöten. Also da, wo Krankheiten reinkommen in meinem Leben, wo Schicksalsschläge reinkommen werden. Und ich anfange, Gottes Liebe durch das, was passiert, in meinem Leben wahrzunehmen. Da muss ich umkehren. Ich muss mich wieder erinnern, Moment mal, hey, die Liebe Gottes wird vollkommen am Kreuz zum Ausdruck gebracht. Nicht durch das, was Gott gerade erhört oder nicht erhört. Nicht durch diese Schläge, nicht durch dieses Leiden, sondern durch das, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Und ich schaue wieder zum Kreuz und ich gehe wieder zurück zu dem Fundament. Ich gehe wieder zu den Basics und dort erneuere ich meinen Glauben. Und dann werde ich wieder erfahren, wie Gott in mein Leben hineinwirkt. Und Wunder tut und mich führt und mich leitet. Also das zu den Zweifeln. Und dann möchte ich noch auf einen Punkt eingehen und dann hiermit auch abschließen. Hier heißt es dann, dass Johannes der Wegbereiter ist. Und in Vers 11 heißt es, ich versichere euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, gibt es keinen Größeren als Johannes. Und doch ist der Kleinste im Reich des Himmels größer als er. Und ich weiß nicht genau, wie es euch geht. Ich hab, seitdem ich die Bibel lese, immer Schwierigkeiten gehabt mit dieser Aussage. Meine Logik war diese, okay, im Himmelreich, das heißt, in dem Reich Gottes, wenn der Kleinste, ja, ich habe das für mich immer so übersetzt, wenn der Letzte, größer ist als er, wo ist dann der Platz für Johannes? Ist er dann gar nicht mehr im Himmelreich? Das war meine Logik früher. Aber hier heißt es, der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Johannes der Täufer war die Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen. Ja? Und er ist in der Mitte sozusagen gestorben. Er ist noch nicht ganz ins Neue hineingegangen. Wir sehen, dass er jetzt Zweifel hat auch. Auch hat Johannes nicht den Heiligen Geist empfangen, wie wir es empfangen haben. So wie es die Jünger in der Apostelgeschichte empfangen haben. Johannes hat den Heiligen Geist empfangen, aber auf eine andere Art und Weise, wie es eigentlich versprochen worden ist im Alten Testament für alle Gläubige. Und das, was die Schriftstelle hier sagt, er sagt, es gibt bei Gott einen anderen Maßstab, der ganz anders funktioniert. Hier vielleicht ein Witz noch dazu, hat mir meine Tochter gestern erzählt. Ich dachte, ich baue den mal ein. Ich bin nicht so gut im Witz erzählen, aber ich lese mal vor. Günther fragt Gott, stimmt es, dass eine Sekunde bei dir eine Ewigkeit dauert? Gott sagt, ja. Günther sagt wieder, stimmt es, dass bei dir ein Cent 1 Million Euro wert ist? Gott sagt, ja. Günther spricht wieder, könnte ich dann dieses Centstück gegen die 1 Million Euro eintauschen? Gott, ja klar. Eine Sekunde bitte. Also, das zeigt dir einfach, dass die Maßstäbe bei Gott anders sind als die Maßstäbe bei uns Menschen. Es heißt sogar in der Schrift, was bei den Menschen groß ist, ist bei Gott sogar oft ein Gräuel. Ja? Und was wir bei Gott als niedrig betrachten, zum Beispiel das Evangelium, zum Beispiel Jesus, ist bei Gott unglaublich wertvoll. Ja, hier heißt es, geht hin und verkündigt das Evangelium den Armen. Gott sind die armen Menschen, die niedergedrückten, die niedergebeugten Menschen. So wichtig, dass er seinen Sohn für diese Menschen aufopfern möchte. Eigentlich sind alle arm, nur die Reichen kapieren es nicht, dass sie arm sind. Aber die Armen haben es kapiert, weil sie wirklich arm sind, dass sie einen Erretter, einen Messias brauchen. Und hier wird ein neuer Maßstab gesetzt, und zwar durch das, was mit Jesus passiert. Von jetzt an, von diesem Zeitpunkt an, wo Jesus jetzt da ist, gilt ein neuer Maßstab in dem Reich Gottes. Früher war es wichtig, du bist ein Mann Gottes, du bist ein Prophet. Das war groß, das war wichtig. Und jetzt durch Jesus gilt ein ganz, ganz, ganz anderer Maßstab. Und da heißt es, in Matthäus 7 heißt es, nicht jeder, der zu mir sagt, Vers 21, wir haben schon gelesen, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, also prophetisch geredet, und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Diese Sage, ich habe euch niemals gekannt. Ich kannte euch nicht. Ich hatte keine Beziehung zu euch. Wir kennen uns gar nicht. Ihr habt einfach nur irgendwie meinen Namen gebraucht. Ihr habt in meinem Namen Dinge getan, ohne mit mir eine Beziehung zu haben. Es gilt bei Gott nicht mehr, ob wir ein großer Prophet oder ein kleiner Prophet sind. Und unsere Taten zählen auch nichts mehr. Wenn es um die Ewigkeit, wenn es um das Reich Gottes geht. Sondern die Frage ist, ob wir ihn kennen oder nicht kennen. Oder ob er uns, besser gesagt, kennt oder nicht. Und das ist die Hauptfrage. Die Frage ist, ob wir in einer Beziehung zu Gott stehen. Denn das entscheidet. Und Jesus sagte Folgendes hier. Johannes gehört noch zur Mitte, mehr zum Alten hin. Aber wenn einer der Kleinsten an mich glauben und sie haben diesen Heiligen Geist bekommen bei der Wiedergeburt, diese kleinen armen Sünder, wie auch immer, die sind größer. Das ist größer als das, was Johannes der Täufer darstellt. Ja, Johannes der Täufer hat das nicht mehr erlebt. Er wurde geköpft. Er ist gestorben. Deshalb einer der Kleinen, die wirklich den Geist Gottes empfangen haben, die Buße getan haben, die Jesus erkannt haben, die an Jesus geglaubt haben, sind im Reich Gottes größer als der größte Prophet. Und das zeigt, wo die Wichtigkeit eigentlich liegt, bei Jesus. Die ganze Bibel dreht sich um Jesus. Unser Leben dreht sich um Jesus. Und sobald wir den Fokus verlieren, kommt die Niederlage auch in unser Leben hinein. Die geistliche Niederlage, die geistliche Niedergeschlagenheit. Aber wenn unsere Augen klar und deutlich auf Jesus gerichtet sind, werden wir Kraft haben, werden wir Vergebung haben, werden wir Gnade haben, werden wir Liebe haben. Und sobald wir unsere Augen von ihm abwenden, weggehen und andere Dinge wichtig sind, und das macht der Teufel immer wieder mit uns, dann werden wir Schwierigkeiten bekommen in unserem geistlichen Leben, in der Seele. In Johannes 1, 12 heißt es, Doch denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Darum geht es, ob wir eine Beziehung zu Gott haben, ob wir sozusagen seine DNA in uns tragen. Was heißt DNA? Meine Kinder haben meine DNA. Genauso auch wir, wir können die DNA Gottes in unserem Leben haben. Weil die Bibel sagt, wenn wir an Jesus glauben, werden wir den Heiligen Geist in uns bekommen. Der gleiche Geist, der in Gott ist, der wird in uns hineinkommen, werden seine DNA, HG, in uns tragen, Heiligen Geist. Wir werden Teil seiner Familie werden. Wir bekommen das Recht, Kinder Gottes zu sein, wenn wir zu ihm, zu Jesus kommen, unsere Schuld bekennen und an ihn glauben. In 1. Johannes 3, Vers 1 steht, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat. Das ist seine Liebe. Welch eine Liebe der Vater uns gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es, heißt es dort. Vers 2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Das heißt, wenn ich, und das ist das Krasse, hier ist der Prophet, der größte aller Propheten. Und wenn ich als kleiner Wurm, ja, ich habe irgendwie in meiner Sünde, in meiner Not, wie auch immer, ich habe an Jesus geglaubt. Und ich bin in die Beziehung mit Gott hineingekommen. Ich habe seine DNA erhalten. Und ich bin kein großer, mächtiger Prophet, kein großer Prediger oder großer Diener oder Wunderwerkevollbringer. Und ich tue auch keine großen Taten. Ich treibe keine Dämonen aus und mache sonst noch irgendwas Wildes. So bin ich in dem Reich Gottes größer als solch ein Prophet. Das ist krass und ich glaube, das ist das, was uns fehlt. Uns fehlt die Erkenntnis dessen, was wir wirklich, was Gott uns wirklich gegeben hat. Deshalb sagt auch Paulus, ich bete, damit ihr eure Berufung, damit ihr erkennen könnt, was wir erhalten haben. Wir haben einen besonderen hohen Stellenwert in den Augen Gottes. Unsere Berufung ist so hoch, aber wir denken, wir sind kleine Würmer die ganze Zeit. Ah, ich bin ein armseliger Sünder. Ich bin mehr, ich bin größer als Johannes der Täufer. Lass euch das mal auf der Zunge zergehen. Ich bin größer als Johannes der Täufer. Das ist crazy. Und zu dem hat uns Gott berufen. Dafür hat er uns zu sich gezogen, damit wir seine Kinder werden können. Wie sieht es bei dir aus? Wo stehst du gerade in deinem Leben? Nummer eins, wenn du schon lange mit Gott unterwegs bist, ja? Worauf sind deine Augen gerade gerichtet? Sind es auf deine Stellung in der Gemeinde und vielleicht in der Welt und dass du ein großer Prophet sein willst und ein großer Diener sein willst und so weiter und so fort? Sind deine Augen darauf gerichtet? Ja? Oder sind deine Augen darauf gerichtet, Großes zu vollbringen, Wunderwerke und was weiß ich, das umzusetzen und dieses Projekt und so weiter? Und vielleicht identifizierst du dich selbst eigentlich und vor Gott auch durch deine Taten die ganze Zeit. Und du merkst irgendwie, du kannst Gott die ganze Zeit nicht gerecht werden. Und irgendwie scheint Gott immer weiter wegzugehen von dir. Du versuchst, durch deine Taten irgendwie näher zu kommen, aber du kommst immer weiter weg. Dann ist es vielleicht Zeit für dich, alles liegen und stehen zu lassen. Dann ist vielleicht Zeit dafür, dass du Gott einfach dankst, dass du Kind Gottes sein darfst, dass du seinen Geist empfangen durftest, dass du privilegiert bist, dass du ihn erkennen darfst. Dass du deine Augen wieder auf das Werk Jesu Christi ausrichtest, sagt Jesus, ich danke dir, dass du mir meinen vollen Wert am Kreuz gegeben hast. Ich danke dir, dass du mich gerettet hast, dass du mir vergeben hast. Und wenn dir vielleicht noch wenn du dich immer noch wie ein kleiner Wurm fühlst und wenn du immer noch diese Liebesbeziehung zu Gott, wenn sie dir fehlt, ja, dann darfst du heute auch in deinem Herzen, darfst du beten und darfst Jesus anrufen. Und wenn du seinen Namen anrufst, die Bibel verspricht uns, jeder, der seinen Namen anruft, den Namen des Herrn, er wird gerettet werden. Das ist eine Zusage, das ist ein Versprechen. Und wenn du mit dem ganzen Herzen den Namen Jesus, den Namen des Herrn in deinem Leben anrufst und dein Leben ihm übergibst, deine Sünden, deinen Dreck, deinen Schmach, alles abgibst, dann wirst du erleben, wie er dich erretten wird. Du wirst sehen, wie er dich neu wiederherstellt und aus dir eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung macht und dir ein neues Leben schenkt. Und wie du eine der Großen werden kannst in dem Reich Gottes. Alleine dadurch, dass du Kind Gottes bist und nichts anderes. Manchmal fehlt uns dieses Sein, einfach sein können in dem Reich Gottes, sein können in der Gegenwart Gottes, sein können in Gott. Wir wollen immer leisten, immer tun, immer machen und wir kommen nie zur Ruhe. Das müssen wir auch lernen, aus dem Sein heraus zu dienen, aus dem Sein heraus zu leben, aus dem Sein heraus zu handeln. Und das wünsche ich uns, dass wir wirklich das tun. Und das Dritte, was ich uns heute nochmal mitgeben möchte, ist, dass wir das Wort Gottes nicht vernachlässigen. Ja, gerade in Zweifeln, setz dich dem Wort Gottes aus. Lies noch mal die Basics über das, was Jesus gesprochen hat, über das, was am Anfang passiert ist. Erinnere dich an die Taten Gottes in deinem Leben, was er alles schon getan hat. Und dadurch finde noch mal den neuen Funken, um aus den Zweifeln herauszukommen. Das wünsche ich uns. Im Namen Jesu. Amen.